Ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, eine gute Erinnerung an seinen Papa hat und die Fehler, die er hat, ihm vergeben hat. Und wenn das nicht so war, so ist es doch ganz gewiss, dass Gott ein guter Vater ist. Und dazu lade ich ein, ihn immer besser und immer näher kennenzulernen. Ich lese einen Text aus dem Philipper 2, Philipper 2, 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm dem Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, dem Vater. Und so wird es sein.
Herrlichkeit und Ehre, das kommt heute auch vor in dem Wort, was mir der Herr geschenkt hat. Ja, heute Morgen soll es um eine weitere geistliche Krone gehen, Martin hat es schon gesagt. Und die finden wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, in den Versen 19 und 20. 1. Thessalonicher 2, 19 und 20. Aber ich habe noch einige weitere Bibelstellen, sonst kann ich nicht verdeutlichen, worum es mir in dieser Predigt heute Morgen auch gehen soll. Im Brief an die Thessalonicher schreibt der Apostel Paulus voll inniger Liebe an die dortigen Geschwister, so wie wir das auch im Philipperbrief finden. Und so schreibt der 1. Thessalonicher 2, 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. So gelesen nach der Elberfelder. Es geht also um den Ruhmeskranz, wie es auch Luther übersetzt, oder so, wie es die alte Elberfelder oder auch der Schlachter 2000 schreibt. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Das klingt im ersten Augenblick wie eine Lobhudelei auf Verdienste irgendwelcher Menschen oder Gemeindegruppen oder Gemeinschaften. Und doch steckt dahinter viel, viel mehr, wenn wir die Blickebene verändern und den Zusammenhang dieser Worte verstehen. Und ich versuche es, meine Gedanken dazu uns weiterzugeben. Wenn wir nämlich von der Perspektive aus sehen, wie es uns die Schrift lehrt und wir kürzlich erst betrachtet haben, 2. Korinther 10, Vers 17, wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Das ist unsere Ausgangslage. Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. So wird deutlich, dass es nie um die eigene Ehre geht oder den eigenen Ruhm, sondern immer nur um die Ehre Gottes. Geistlicher Ruhm oder Ehre kann immer nur aus diesem Blickwinkel Gottes gesehen werden und auch darin verstanden werden. Dahinter steckt dieser ganze Reichtum, den auch ein Mensch erlangen soll, erlangen kann und so allein zu Ehren kommt, was ja ein Begriff für Ruhm ist. Und der Gedanke, den Paulus hier aufgreift, verwendete er auch schon in seinem ersten Brief an die Korinther. Und so habe ich einige Korintherstellen heute aber auch noch aus dem Römer. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und diese Zeilen gehen zurück auf ein Wort aus dem Alten Testament, welches steht im Jeremia 9, Vers 23, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Alles Rühmen geht also von Gott, von dem Herrn Jesus Christus selber aus, der der Schöpfer des Universums ist und aus der Herrlichkeit Gottes zu uns kam, um die Menschen zu suchen und zu retten. Und es weist auf ihn hin, indem wir sein Wort haben, es lehren, es leben und verkündigen. Und es führt auch wieder zu ihm zurück, damit Gott alles in allem sei, wie die Schrift sagt. 1. Korinther 15, 27 folgende: Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Zum Begriff Ruhm ist gar nicht so viel Weltliches zu finden. Es gibt ein paar Synonyme dafür, die findet man, wenn man das so googelt oder so. Und die heißen Anerkennung, Auszeichnung, Ehre, Würdigung, Lob, Anklang, Glanz und Herrlichkeit, um nur einige zu nennen. Und das führt mich direkt wieder zurück zu unserem Gott. Denn alle diese Merkmale und Attribute, die auf unseren Herrn auch unbedingt zutreffen und die die Wechselseitigkeit für uns als Kinder Gottes auf alle Fälle bestimmen sollen. Damit sind wir auch schon mitten im Thema, denn es geht zwar um den Ruhmeskranz, den ein Mensch erhalten kann, aber nur in der Entsprechung vom Wort Gottes her und in der gegenseitigen persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Was meine ich damit? Die Schrift sagt durch Paulus in Römer 12 ab 1 bis 3: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus benennt die Geschwister in Thessalonich als seinen Ruhm und derer, die mit ihm sind. Also Menschen, denen er das Evangelium Jesu Christi gebracht hat und die nun an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Und genau darum geht es auch bei dieser Krone bzw. diesem Ruhmeskranz. Wer glaubt und Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus führt, der erhält diese Krone des Ruhmes. Arnold Fruchtenbaum schreibt, und ich zitiere: Diese Krone wird denen verliehen, die Menschen für Jesus Christus gewonnen haben. Sie verkündigten als Prediger und Zeugen die frohe Botschaft von Jesus Christus und erlebten, dass als Lohn dieser Arbeit Menschen zu Jesus Christus und in seine Nachfolge kamen. Er bezieht sich dabei auf Belohnungen, die die gläubigen Kinder Gottes bekommen, wenn sie vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und dort darüber geurteilt wird, aus welcher Qualität, also welcher Güte die einzelnen Werke des Glaubenden bestehen und nicht aus der Quantität, also nicht der Menge der Werke, die wir erbracht haben. Und die Bibelstelle, die er anführt, ist aus 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 15. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es geht also bei dieser Belohnung am Richterstuhl Christi nur um die Kinder Gottes. Paulus führt an, dass Jesus Christus das Fundament jeglichen Glaubens ist. Er ist der Anfänger und auch der Vollender. Und wer was bzw. wie er darauf gebaut hat, auf dieses Fundament, auf diesen Grund des Glaubens, wird sich vor dem Richterstuhl Christi erweisen. Und so wird auch entsprechend die Belohnung ausfallen. Jetzt ist unser Gott aber ein Gott, der nicht danach urteilt, wie viel der Einzelne mit seinen Talenten erwirtschaftet hat, sondern wie treu jeder mit den anvertrauten Dingen oder besser gesagt mit den anvertrauten Gaben umgegangen ist. Das lernen wir aus dem entsprechenden Gleichnis, welches Jesus anführt und dann auch eindeutig zu dem Knecht, dem er 10 Talente anvertraut hat, sagt. Matthäus 25, Vers 21, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Ebenso sprach er auch zu dem, der 2 Talente hatte, Vers 23, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Genau dieselbe Wortwahl. Der gerechte Herr setzt beide Diener gleich und freut sich an ihnen, die weniges erhalten haben und dennoch treu damit umgingen. Hingegen, es gibt noch einen dritten Knecht, sagt er über diesen Knecht, der faul und müßig war, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 25, 30. Die Bibelstelle geht aber noch weiter. Und so sagt Jesus eindeutig das Gericht voraus, in dem die Welt gerichtet wird. Und wo unterschieden wird zwischen denen, die Gutes getan haben an dem Herrn und seinen Brüdern, oder Böses. Das steht dann Matthäus 25, ab Vers 31. Dieses Gericht ist aber hier in dieser Korintherstelle, die ich eben zitiert habe, nicht gemeint, sondern es geht um den Preisrichterstuhl Christi, vor den alle Glaubenden erscheinen werden, um dort ihre Belohnung zu erhalten für das, was sie zu ihren Lebzeiten getan haben, als Werke des Glaubens. Hast du viel Glauben, dann kannst du auch viel tun, könnte man sagen. Und danach wird Gott uns beurteilen. Klingt wieder nach Quantität, also nach der Menge. Ist aber nicht gemeint, sondern es geht immer nur um die Güte oder die Qualität dessen, was ich für meinen Herrn getan habe, beziehungsweise tun möchte und ob die Werke im Feuer bestehen können. Er selbst aber wird uns mit dem betrauen, was er weiß und dass wir es auch tragen und stemmen können. Das ist wichtig, denn wenn wir das nicht begreifen, so werden wir uns vielleicht ein Leben lang abstrampeln, aber immer meinen, es reicht nicht. Verlieren wir dabei aber nicht das Wesentliche aus dem Blick, nämlich was Gott von uns möchte? Darauf kommt es doch an, nicht was wir meinen tun zu müssen, damit Gott an uns gefallen hätte. Gott möchte ihm gehorsame Herzen und nicht Arbeiter am falschen Platz mit der falschen Begabung. Grundsätzlich hat uns Gott mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Das gilt für jede Anzahl an Talenten. Wenn Gott keinen Gefallen an uns hätte, wäre er uns dann in seiner ganzen Liebe und mit seiner ganzen Freundlichkeit begegnet, auf diese Welt gekommen, um unsere Sünden zu tilgen. Ja, er ist gestorben für uns und auferstanden. Aus Liebe. Und noch ein Beispiel möchte ich gerne anführen, wo deutlich wird, wie unser großer Gott belohnt. Denn es kommt nicht darauf an, wann der Herr uns in seine Nachfolge gerufen hat, sondern dass wir ihm treu nachfolgen. Und zwar im Glauben und Gehorsam. Und so erhalten alle den gleichen Lohn der Nachfolge. Matthäus 20, Abvers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die 11. Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, die also morgens schon eingestellt wurden, als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfangen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn. Wer das ganze Gleichnis lesen möchte, gehe zu Matthäus 20. Doch mir geht es darum, dass Gott auch hier treu und gnädig ist und dabei keinen Unterschied macht, ob man nun schon lange als Christ unterwegs ist, also ihm folgt und ihm wirklich folgt, oder erst kürzlich dazugekommen ist. Wichtig für uns alle ist doch, dass uns Gottes Gnade überhaupt erreicht hat und wir gerettet sind. Aber sind wir nicht auch ab und an veranlagt, darüber zu klagen, dass Gott so gnädig zu dem oder zu dem ist und wir doch oftmals die ganze Arbeit haben und ein anderer nur rumsteht? Dürfen oder können wir das überhaupt beurteilen? Sind wir in der Lage zu entscheiden, wer welche Aufgabe am Bau des Reiches Gottes hat und ob er sie nicht gewissenhaft ausfüllt? Gott baut sein Reich und das geht, oder er will es nur mit uns allen gemeinsam tun, weil Christus auch alle Kinder lieb hat. Paulus schreibt wiederum an die Römer, Römer 14 ab Vers 10, Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Darum geht es in der Nachfolge, wie wir auch schon in der Schriftlesung gehört haben. So zu sein, und das betrifft uns ganz persönlich, so zu sein und die gleiche Gesinnung, das heißt die gleiche Liebe, wie Christus Jesus zu den Menschen hat. Und darum zu ringen, dass Menschen wirklich Christi Nachfolger sein, sind und ihm auch nachfolgen können, weil wir unserem Herrn nicht im Weg stehen. Jeder ist vor seinem Gott selbst verantwortlich und in der Verpflichtung, über seinen Glauben Rechenschaft abzulegen. Martin hat vorhin das Leid angesprochen und das geht hier auch im 1. Petrus 3, Vers 14 heraus. Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, sondern seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Der Vers geht noch weiter und habt ein gutes Gewissen, damit die, welchen euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Mir kommt es aber auf das Rechenschaft abgeben an. Gilt das nicht auch gerade im Leben und Handeln vor unserem Gott? Fragt nicht Christus und der Heilige Geist in uns, wie es mit unserem Glauben steht? Oder sind wir so abgestumpft, dass wir nicht mehr Gottes Reden in uns hören wollen oder können? Wir sind doch in allererster Linie Gott verpflichtet, unserem Herrn und nicht den Menschen. Sie sollen aber erkennen, dass wir Christi Jünger sind. Und deshalb die Liebe. Sicher dürfen und sollen wir einander ermahnen und ermuntern, auch als Geschwister. Das ist wichtig, gerade wenn etwas schief zu laufen scheint. Das ist ebenso nötig, wie den anderen in seiner Nachfolge und in seiner Aufgabe zu akzeptieren. Beides ist wichtig und ist nötig und kann nur mit der Weisheit Gottes beurteilt werden. Nicht nach Menschenweise, sondern nach Gottes Maß, nach dem Maß des Glaubens, wie wir schon gelesen haben, Römer 12, Vers 3. Wenn wir den anderen aber so laufen ließen, dass er sich verirrte oder den Abgrund zusteuert, können wir ihn doch nicht noch anfeuern, sondern müssen uns notfalls dazwischenstellen. Oder wir wollen uns dazwischenstellen, damit wir ihn vor der Gefahr warnen. Und sogar unser Leben für das des anderen geben, das hat nämlich der Herr Jesus Christus getan. Das fordert das Gebot der Liebe und in dem ist er uns ein Vorbild geworden. Wenn wir dies alles beherzigen und hören, so ist trotzdem jeder verantwortlich für das, was er tut. Und das führt uns hin zu dem Ruhm, welches der Mensch als Krone oder Siegeskranz gewinnen kann. Nicht aus Verdiensten oder Werken, wohlgemerkt, sondern aus der Tatsache heraus, dass der ewige Gott sich nichts schenken lässt und jedem sein Tun vergilt, eben weil Gott gerecht und heilig ist. Ich stimme also mit meinem Bruder Fruchtbaum überein, dass den Ruhmkranz jeder bekommt, der Menschen zur Nachfolge Jesu Christi aufgerufen hat und Zeuge der frohen Botschaft ist. Ich denke aber auch, dass der Lohn wirklich erst vor dem Richterstuhl Christi gesehen werden kann. Denn es ist uns nicht immer vergönnt zu sehen, ob sich Menschen wirklich auf unser Zeugnis hin wirklich zu Christus hingewendet haben. Viel wichtiger aber ist mir heute die Frage, wer gehört denn alles dazu? Und wem ist diese Krone zugesagt? Betrifft es nur die, die haupt- oder ehrenamtlich auf der Kanzel oder auf der Straße Menschen zum ewigen Leben bei Jesus Christus einladen? Reicht es dann womöglich doch nicht, dass ich niemanden oder nicht wissentlich zu Christus gebracht habe? Wer sagt das denn? Oder wer behauptet oder wer beurteilt dies? Nicht behauptet, sondern wer beurteilt dies? Ist das Gebet für jemanden nicht genauso wirksam wie das gesprochene Wort, wenn es aus Liebe und aus dem reinen Herzen kommt? Mit dem Gebet wird Gottes starker Arm bewegt. Und wie viele Menschen beten ihr Leben lang für eine Person oder für mehrere und das konsequenter, als je ein Mensch erfahren wird. Doch Gott sieht es. Es ist doch genauso wichtig, das Gebet wie der Dienst am Wort, und Gott sieht es. 10 Talente, 2 Talente, 1 Talent spielt bei Gott keine Rolle, wenn wir diese für den Herrn einsetzen, voller Treue und im Glauben und in der Ehrfurcht vor dem Herrn. Denn er hat sie uns gegeben und sie gehören ihm, und alle, die treu sind und ihm nachfolgen, bekommen den gleichen Lohn zu jeder Stunde. Beim Wettkampf hatten wir ja auch schon als Beispiel, beim Wettkampf gibt es unterschiedliche Zieleinläufe und damit auch unterschiedliche Plätze auf dem Siegerpodest. Aber ich bin überzeugt davon, wer auch nur eine Seele für das Reich Gottes gewinnt, hat den gleichen Ruhm vor Gott wie jemand, der ganze Gemeinden gegründet und viele Menschen zu Christus führen durfte. Alle, die Christus verkündigen als Heiland und Erlöser, rühmen sich doch nicht auf ihre Leistung hin, sondern rühmen sich ihres Gottes, der gnädig und barmherzig ist. Ein Vers, beziehungsweise der zweite Teil davon, der mich schon seit frühester Jugend begleitet und der die große Barmherzigkeit Gottes rühmt, steht in Daniel 9, Vers 18. Daniel betet für sein Volk und nimmt sich nicht aus. Aber 9, Vers 18, Daniel steht: Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel fleht für sich und sein Volk und weiß, dass nur Gott helfen kann, es aber tun wird, um seines Namens willen. Vers 19: Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf, tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Davon dürfen wir auch in unserem Leben ausgehen. Und das möchte ich lernen, zu begreifen, dass alles an Gottes Gnade gelegen ist und dass, wenn wir uns ihm völlig hingeben und anvertrauen, auch unsere Belohnung erhalten werden, weil er so groß ist, weil er vollkommen ist, weil er wunderbar und gnädig ist. Es bestärkt mich aber auch, weil Paulus hier im Brief an die Thessalonicher in der Mehrzahl spricht. Zum einen, weil er noch viele Mitstreiter hat, die ihm in seinem Dienst begleiteten und ihm geholfen haben. Und zweitens, weil er sich in der völligen Abhängigkeit seines Gottes befindet. Und ein drittes möchte ich anführen, dass Paulus zwar ein Baumeister ist, wie wir gelesen haben, 1. Korinther 3, Vers 10, aber nicht alleine dasteht und ein jeder wichtig ist am Dienst für den Herrn, ob an vorderster Linie oder als Gebetskämpfer, was manchmal anstrengender ist als jeder andere Dienst. Doch das zu beackernde Feld ist wichtig, wie es einige Verse zuvor im 1. Korinther 3 ab Vers 6 steht. Dies nur als Beispiel. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und so kommen wir zurück auf den Ruhmeskranz, den Paulus, auf die Gemeinde in Thessalonich, aber auch auf alle Gläubigen projiziert, die sich ganz dem Herrn und Heiland Jesus Christus hingeben, indem sie Gleichgesinnte und Nachfolger ihres Herrn Jesus geworden sind. So ist dies eine Freude, die Paulus mit allen anderen Geschwistern teilen darf, die ebenso Christus nachfolgen, und so sind alle eins am Leib des Herrn und verkünden zu jeder Zeit, dass der Herr bald wiederkommt. Wann dieses bald ist, wissen wir nicht, aber es kann schon bald sein. Und wir sind dem bald bestimmt schon um einiges näher gekommen. Und so ist es wichtig, heute Ja zu sagen zu dem Herrn. Und es ist auch wichtig, dem Herrn immer näher zu sein und zu bleiben, indem wir seinen Willen suchen und ihn dann auch tun. Als letzten kurzen Gedanken möchte ich noch einfügen. Am Freitag bei der Mahlfeier ist mir eines aufgefallen. Wir stellten vorhin fest, dass jeder, der Christus verkündigt, ob vor der großen Menge oder im stillen Kämmerlein, einen Anteil an der Belohnung bekommt, weil der Herr entscheidet, ob jemand treu seinen Dienst getan hat. Laut 1. Korinther 11 sind wir aber alle, Kinder Gottes wohlgemerkt, Verkündiger unseres Herrn Jesus bei der Mahlfeier. Alle verkünden den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das bedeutet auch, dass wir seine Auferstehung genauso predigen. Jeder Einzelne, der also am Mahl teilnimmt, ist ein Verkündiger der frohen Botschaft. Mit der Konsequenz auch, wie sieht meine eigene Beziehung zum Herrn aus? Darum soll sich jeder selbst prüfen und nicht den anderen. Mir ist dies deshalb so wichtig, aber auch bewusst, weil ich in den, schon ein paar Tage her, aber weil ich in den 15 Monaten meiner Armeezeit damals nicht ein einziges Mal bei der Mahlfeier teilnehmen konnte. Zum einen habe ich mich gefragt, warum das so war. Und ich habe es auch vermisst. Und dennoch weiß ich, dass der Herr mich zu der Zeit geschützt hat. Vor mir selbst wahrscheinlich und vermutlich davor, ein falsches Zeugnis zu geben. Ja, ich gebe es offen zu und es ist eher dann unrühmlich, war mein Leben nicht gerade so, dass ich hätte ein gutes Zeugnis geben können. Es durfte sich später ändern und dem Herrn sei Dank dafür. Doch heute weiß ich fest, Gott ist gnädig und barmherzig und mir ist vergeben. Er kann krumme Wege gerade machen und er möchte uns verändern. Lassen wir Jesus Christus in uns wirken, uns verändern und wirken wir dann für andere, so dürfen wir uns aneinander freuen und Menschen für Christus gewinnen, indem wir sie zur Versöhnung aufrufen und für die Menschen bitten und beten. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und darum rühmen wir uns unseres Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der die Menschen retten kann, der die Menschen retten will und der uns alle verändern wird. Er schenke uns die Krone des Ruhmes, den Ruhmeskranz, denn jeder ist wichtig und einzigartig und geliebt von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Amen.